Diese Aufzeichnung darf nicht verkauft werden. Sie wird als kostenloser Dienst zur öffentlichen Bildung von der Living Church of God bereitgestellt. Kopie und Verbreitung nur in der Gesamtheit gestattet. Die Vervielfältigung in Teilen und mit Veränderungen ist untersagt.
Hören Sie nun Evangelist Richard Ames. Gestern Abend haben wir einen herrlichen Vollmond gesehen. Wie viele von Ihnen haben diesen auch gesehen? Aha, nur 89,5%. Ich wünschte, die anderen 11% hätten ihn auch sehen können. Er war absolut herrlich. Er war 14% größer, weil er sein Perigeum, das ist der erdnächste Punkt, nur 4 Stunden, nachdem er zum Vollmond geworden war, erreicht hat. Und er war auch 30% heller als jeder andere Vollmond in 2008. Also freue ich mich für die, die ihn gesehen haben. Schlagen wir nun Jesaja Kapitel 40 auf. Wenn wir Gottes Schöpfung ansehen, dann sehen wir auch seine Liebe und seine Macht in der Natur. Und Jesaja Kapitel 40 ist ein herrliches Kapitel, das die Größe und Allmacht des Schöpfers in seiner Schöpfung zeigt. Jesaja Kapitel 40 und Vers 25. Und ich würde alle gerne ermutigen, das ganze Kapitel zu lesen, weil es ein sehr wichtiges Kapitel über Gottes Macht und die Natur ist. Aber hier beginnen wir nun in Kapitel 40 und Vers 25. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Und ich hoffe, Sie konnten sich darüber Gedanken machen letzte Nacht mit dem Vollmond. Und während wir den Vollmond betrachten konnten, da war es auch im Südhimmel zu sehen, dass es erst kurz zuvor am 1. Dezember eine Konjunktion von Venus und Jupiter gegeben hatte, wo beide Planeten noch sehr nah beieinander zu sehen sind. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Diese Dinge sind nicht aus dem Nichts entstanden. Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Und natürlich wissen wir, dass es eine fast unendliche Anzahl ist. Und Astronomen haben versucht, sie zu zählen und haben herausgefunden, dass es etwa 100 Milliarden Galaxien gibt. Und in jeder Galaxie gibt es wieder 100 Milliarden Sterne. Und seither ist es sogar noch schwieriger geworden, die Anzahl der Planeten zu bestimmen. Aber Gott ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Und in städtischen Ballungszentren ist es natürlich durch die Lichteinstrahlung schwieriger, die ganzen Sterne zu sehen. Aber ich möchte Sie ermutigen, die Internetzugang haben, einmal auf die Internetseite hubblesite.org zu gehen. Das ist die Webseite über das Hubble-Teleskop und dort gibt es ein Bilderarchiv. Wenn Sie also auf hubblesite.org gehen und dann auf Gallery klicken und dann auf Categories, dort gibt es die Kategorien Galaxien, Sonnensysteme, Sterne, Nebel, Exotisches und Universum. Entsprechend den Kategorien der Fotos, die das Hubble-Teleskop geschossen hat. Letzte Nacht habe ich mir die Spiralgalaxie M100 angesehen und den Sternhaufen NG2074, der sich in der großen Magellanwolke befindet. Das sind herrliche Farben, die man dort sehen kann. Und es gibt die riesige Sombrero-Galaxie M104 und die Whirlpool-Galaxie. Und dann gibt es die Nebel. Wie viele von Ihnen haben den Adlernebel gesehen? Okay, das sind nur 3% von Ihnen. Der Rest von Ihnen sollte diesen Adlernebel auch noch ansehen. Und auch den berühmten Pegasusnebel. Ich hoffe, Sie haben eine Gelegenheit, sich das anzusehen. Dann schlagen wir nun Römer auf, Römer Kapitel 1. Und letzte Woche habe ich in den Bekanntmachungen gesagt, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigen seine Hände Werk. Das ist Psalm 19 und Vers 1. Und in Römer Kapitel 1 und Vers 18 haben wir eine Bestätigung dafür, wie groß Gott ist und dass er der Schöpfer ist. Vers 18 von Römer 1. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Und es ist tatsächlich so, dass Atheisten und Agnostiker ignorieren, was vor ihren Augen ist. Gott hat es ihnen gezeigt. Und wie? Vers 20. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken. Gott ist Liebe, er ist der Schöpfer und er ist der Gesetzgeber. Er ist der Lebensspender, Lebenserhalter und Designer. Derjenige, der Prophezeiungen erfüllt, der unsere Gebete erhört. Das alles kann ersehen werden aus seinen Werken. Selbst seine ewige Kraft und Gottheit. Selbst die Wesensart Gottes kann man wirklich erkennen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Gott offenbart also seine Liebe durch die Schöpfung. Gott ist Liebe. Schlagen Sie nun 1. Johannes Kapitel 4 auf. Und Vers 8, und ich glaube, alle von Ihnen sollten die beiden Referenzen kennen, die die Wesensart Gottes beschreiben. 1. Johannes 4, Vers 8 und 1. Johannes 4, 16. Das sind einfache, machtvolle und ewige Aussagen. dass Gott Liebe ist. 1. Johannes 4 und Vers 8. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Und dann Vers 16. Beginnen wir in Vers 12. Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Ich komme später auf dieses Konzept der Vollkommenheit zurück. Beachten Sie also hier, seine Liebe ist in uns vollkommen. Ist Gottes Liebe in Ihnen vollkommen geworden? Das ist eines der Themen, die ich heute besprechen möchte. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Und wenn Sie Gottes Namen ehren und den Namen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus, wer ist Christus? Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. So heißt es in Johannes 14 und Vers 6. Er ist der Wunderrat, Gott Held, ewig Vater und Friedefürst, Jesaja 9. Und hier wird er noch Heiland der Welt genannt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und nun Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Kennen wir diese Liebe? Glauben wir auch diese Liebe? Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Dies ist eine sehr tiefgründige Aussage, eine ewige Wahrheit. Gott ist die Liebe, das heißt es in 1. Johannes 4, Vers 8 und Vers 16. Und wo wir gerade da sind, beachten Sie auch Vers 18. Nun beginnen wir gerade mit Vers 17, weil auch hier das Wort vollkommen vorkommt. 1. Johannes 4, Vers 17. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Wir werden dem Bild seines Sohnes gleichgemacht. Das steht in Römer Kapitel 8 und Vers 29. Und wenn Christus in uns ist, sind wir noch nicht vollkommen, aber wir sind auf dem Weg zur Vollkommenheit. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Ich glaube, ich habe Ihnen die Geschichte das schon einmal erzählt, wo ich noch ein Dozent war am Ambassador College. Und da gab es manchmal Studenten oder Freunde, die gesagt haben, Herr Ames, Sie haben das Buch, das ich Ihnen geliehen habe, nicht zurückgegeben. Und ich habe gefragt, warum haben Sie mir das nicht schon früher gesagt? Und sie antworten, weil ich etwas nervös war. Und so sagte ich, dann haben sie mich nicht lieb. Warum? Weil sie so nervös waren und sich gefürchtet haben. Es gibt keine Furcht in der Liebe. Wenn sie mich lieb haben, dann hätten sie mir früher sagen können, dass ich das Buch zurückgeben soll. Nun, wir müssen verstehen, dass es keine Furcht gibt in der Liebe. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Das ist aber unser Ziel. Wir müssen vollkommen gemacht werden in der Liebe. Gott ist die Liebe. In der Predigt heute möchte ich also die Frage stellen, wie drückt Gott seine Liebe aus? Und wie sollten wir auf seine Liebe reagieren? Und wie sollten wir Liebe ausdrücken? Können wir die Tiefe der Liebe Gottes verstehen und realisieren? Er liebt jeden Menschen auf Erden, in jeder Nation. Tatsächlich zeigt Gott seine Liebe auf vielfältige Weise. Er zeigt seine Liebe, indem er seine Kinder korrigiert und auch Nationen korrigiert, sie in Liebe zurechtweist. Und er zeigt auch bedingungslose Liebe, wie wir in dieser Predigt sehen werden. Was ist bedingungslose Liebe und wie wird sie ausgedrückt? Sind Sie fähig, bedingungslose Liebe auszudrücken? Der Titel dieser Predigt ist also bedingungslose Liebe. Untersuchen wir zunächst einen der Wege, wie Gott seine Liebe ausdrückt. Er drückt seine Liebe in der Schöpfung aus. Tatsächlich ist das Universum die Umgebung, in der Menschen etwas über den Schöpfer und seine Liebe lernen können. In unserer Broschüre Der wahre Gott, Beweise und Verheißungen schreibt Dr. Winnell, eine wachsende Anzahl von Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Physik, Astronomie und Raumforschung erkennt das sogenannte anthropische Prinzip an. Dieses Prinzip, das in den 70er Jahren von dem Physiker Brandon Carter aufgezeigt wurde, besagt, dass alle Bedingungen für die Existenz von Leben auf der Erde seit dem Beginn des Weltalls im Voraus geplant sein mussten. Wie Patrick Lin, ein Doktor an der Harvard-Universität, bemerkt, und dann zitiert er Patrick Lin, die einfachste Erklärung für das Universum ist die, dass es ein Prozess zu sein scheint, der zusammenwirkt mit der Erschaffung des Menschen als höchstem Ziel. Zitat Ende. Und ich habe in einer früheren Predigt etwas von dem blassen blauen Punkt erwähnt, dass nämlich als die Erde aus dem Weltall fotografiert wurde, sie als winziger Punkt erschien innerhalb der Milchstraße. Uns haben die Agnostiker gesagt, sehnt sich nur diesen kleinen winzigen Punkt an. Und das zeigt uns, dass wir bedeutungslos sind. Wir sind so winzig im riesigen Universum, dass wir einfach unwichtig sind und das Leben ist bedeutungslos. So kamen sie also zu einer völlig falschen Schlussfolgerung. Aber wir haben schon in Römer Kapitel 1 gesehen, dass sie keine Entschuldigung haben. Aber gehen wir zurück zu der Broschüre Der wahre Gott, Beweise und Verheißungen. Die einfachste Erklärung für das Universum ist die, dass es ein Prozess zu sein scheint, der zusammenwirkt mit der Erschaffung des Menschen als höchstem Ziel. Das ist der erste Teil, aber Gottes Plan geht noch weiter, auf der menschlichen Ebene. Das stammt aus dem Buch Gott, der Beweis von Glynn, Seite 7 und Seite 32. Glynn fährt fort, schreibt Dr. Winnell, Zitat, aus der Sicht eines Wissenschaftlers könnte die Tatsache, dass das Universum den Anschein macht, als habe es einen festen Anfang gehabt, beunruhigend genug sein. Doch was Raumforscher wirklich aus der Fassung bringt, ist das anthropische Prinzip. Zitat Ende. Und Dr. Winne erklärt, dass dieses Prinzip besagt, dass die Erde und das Weltall für den Menschen geschaffen wurden. Dies ist eine bemerkenswerte Beobachtung für einen Gelehrten in unserer Zeit. Das Universum ist also unser Umfeld, um etwas über Gott zu lernen, um Lektionen für das Leben zu lernen, dass Gott unser Schöpfer ist und dass er alle Dinge durch Jesus Christus geschaffen hat. Das steht in Epheser 3 und Vers 9. Er erschuf Himmel und Erde, wie es in 1. Mose 1 und Vers 1 heißt. Und wenn wir uns die Schöpfung ansehen, die Vielfalt in der Flora und Fauna, es scheint eine unendliche Vielzahl von Bäumen, Pflanzen und Blumen zu geben. Schauen Sie sich die Vielzahl von Fischen und Tieren an. Das alles scheint unendlich zu sein. Und schauen Sie in 1. Mose 2 und Vers 20, Adam gab allen Tieren ihre Namen. Er gab jedem Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Feld seinen Namen. Aber für den Menschen ward keine Gehilfen gefunden. Zitat Ende. Und ich mag diesen Kommentar. Aber während der Sintflut bei Noah bewirkte Gott, dass all diese Tiere in die Arche kamen. Und Jesus selbst bezieht sich auch auf bestimmte Charakteristiken von Tieren. Ich werde nicht alle aufschlagen, aber ich möchte Matthäus 23 und Vers 37 erwähnen. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihren Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Es gibt bestimmte Eigenschaften von Tieren, mit denen wir uns identifizieren können. Bei menschlichen Eigenschaften und umgekehrt. Aber Gott gibt uns die Schöpfung, dass wir uns an ihr erfreuen können. Schlagen wir Sprüche 12 und Vers 10 auf. Gott drückt seine Liebe durch die Schöpfung aus. Sprüche 12 und Vers 10. Wie viele von Ihnen haben ein Haustier? Heben Sie Ihre Hände hoch. Okay, das sind etwa 73%. Das ist gut, also 73%, die ein Haustier haben. Hier in Sprüche 12 und Vers 10 gibt Gott uns diese Anweisung. Der Gerechte erbarmt sich seines Viehs. Mit anderen Worten, er sorgt für es. Aber das Herz der Gottlosen ist unbarmherzig. Ein ziemlicher Kontrast zu dem, wie Menschen mit Tieren umgehen. Manche Tiere zeigen von Natur aus eine Nähe und eine Beziehung zu den Menschen. Wir haben 3 Katzen und sie zeigen im Allgemeinen eine Zuneigung zu uns. Wir haben Tiger, der ein großer Jäger ist. Wir haben Mama Kitty, die eine Art Muttertier ist für alle. Und wir haben die kleine Kelly, die am meisten Zuneigung zeigt. Und sie leckt manchmal meine Hand ab. Und wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und nur meine Hausschuhe anhabe, dann fängt sie an, meine Füße abzuschlecken. Und das ist eine wirklich liebevolle Katze, die wir hier haben. Schlagen Sie nun Jesaja Kapitel 11 auf. Jesaja 11. Natürlich sind diese Katzen nicht perfekt. Sie haben Katzennatur. Wir müssen menschliche Natur überwinden. Nun schlagen Sie Jesaja Kapitel 11 und Vers 6 auf. Wir wissen, dass eine Zeit kommen wird, in der sogar die Wesensart von Tieren verändert werden wird. Und das zeigt sich auch in dem Logo unserer Organisation. Jesaja 11 und Vers 6. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen. Das gibt es heute nicht. Und die Panther bei den Böcken lagern. Das geschieht heute auch noch nicht. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Ein wunderbares Bild für Frieden, den es in Zukunft geben wird. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen, und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und Vers 8, und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter. Man wird nirgends Sünde tun, noch freveln auf meinen ganzen heiligen Berge. Denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Manche von Ihnen kennen die bemerkenswerte Geschichte von Christian dem Löwen. 1971 haben Anthony Burke und John Randall ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Ein Löwe namens Christian«. Die wahre Geschichte einer bemerkenswerten Beziehung zwischen zwei Freunden und einem Löwen. Am 9. Dezember 2008 berichtete der Christian Science Monitor diese erstaunliche Entwicklung. Gemäß der Webseite bookseller.com wurde das 1971 veröffentlichte Buch »Ein Löwe namens Christian« nun neu veröffentlicht mit neuen Fotos Und eine weitere Version dieses Buchs wird geschrieben werden für Kinder zwischen 7 und 11 Jahren. Der Verlag Random House sagt voraus, dass dieses Buch Ein Löwe namens Christian einer der großen Klassiker der Tiergeschichten werden wird. Wie viele von Ihnen haben eine Version von Christian der Löwe gesehen? Okay, so die anderen 90% haben jetzt eine Gelegenheit, eine Version dieses Films zu sehen. Ein sogenanntes virales Video ist ein Video, das eine sehr verbreitete Popularität im Internet bekommen hat. Associated Press hat eine Version dieses Videos als drittpopulärstes virales Video für 2008 bezeichnet. Der Christian Science Monitor hat berichtet, dass über 44 Millionen Besucher dieses Video gesehen haben. Und ich möchte Ihnen nur etwas vom Hintergrund erzählen, bevor wir das Video sehen. 1969 haben zwei Australier, Anthony Ace Burke und Jen Randall, das Einkaufszentrum Harrods in London besucht. In der Abteilung für exotische Tiere haben sie Löwenbabys gefunden und eines der Löwenbabys gekauft. Und sie hielten es im Keller eines Möbelladens in London, wo sie arbeiteten. Aber das Löwenbaby wuchs von anfänglich 35 Pfund im Lauf eines Jahres bis zu einem Gewicht von 185 Pfund. Und sie wussten, dass sie etwas tun mussten. Und so haben sie George Adamson kontaktiert, der in dem 1966 erschienenen Film Born Free aufgetreten war. Meine Frau und ich haben diesen Film vor einigen Jahren auch gesehen. In diesem Film hatten Joy und George Adamson eine Löwin namens Elsa aufgezogen und ihr geholfen, wieder in ihr natürliches Umfeld zurückzukehren. Das war auch ein sehr schöner Film. Nachdem also Christian der Löwe zu 185 Pfund Gewicht herangewachsen war, flog er mit Burke und Randall nach Afrika, wo George Adamson ihn in sein natürliches Umfeld zurückbrachte. Sie flogen ihn also nach Afrika, brachten ihn zurück in sein natürliches Umfeld und ein Jahr später wollten sie zurückkehren und ihn wieder besuchen. 1972 flogen sie nach Afrika, um ihren Freund Christian den Löwen zu besuchen. Aber man sagte ihnen, dass der Löwe sie nicht wiedererkennen würde. Aber was geschah, war erstaunlich. Die Stiftung Born Free hat uns Erlaubnis gegeben, das Video zu zeigen und es auch in unsere Predigt zur Verteilung einzubauen. Und wir haben auch Musik aus unserem Gesangbuch hinzugefügt, die in der Instrumentalversion von Dylan King zusammengestellt wurde. Und ich bin sicher, Sie erkennen Es geht nicht mehr lang und andere bekannte Musikstücke. Was Sie sehen werden in diesem 3,5-minütigen Video, ist eine Demonstration von Liebe und Freundschaft, die man schon millennial nennen kann. Sehen Sie nun also das Video. Gott hat uns also eine wunderbare Umgebung gegeben, um von seiner Liebe und seiner Schöpfung zu lernen. Und ein Weg, wie Gott seine Liebe offenbart, ist durch seine Schöpfung. Durch die Tiere, die Pflanzen, durch das ganze Universum. Aber wie groß ist Gottes Fürsorge für sein Universum? Wie würden Sie die Größe der Liebe Gottes beschreiben? Sie ist so groß, dass sie bedingungslos ist. Was ist bedingungslose Liebe? Einfach Liebe, die ausgedrückt wird ohne jegliche Vorbedingung. Hat Gott jemals bedingungslose Liebe ausgedrückt? Sie wissen die Antwort auf diese Frage in einem besonders wichtigen Vers der Bibel. Schlagen wir auf Johannes Kapitel 3 und Vers 16. Johannes Kapitel 3 und Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, jeden Menschen auf der Welt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Hat Gott Bedingungen an diesen Akt der Liebe geknüpft? Das Opfer für die gesamte Menschheit war bedingungslos. Geschah dieser Akt der Liebe, nachdem wir bereut haben, oder geschah er, als wir noch nicht bekehrt waren? Erinnern wir uns, als Jesus gekreuzigt wurde, bat er Gott den Vater: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist in Lukas Kapitel 23 und Vers 34. Schlagen wir nun Römer auf, Römer 5. Kapitel. Und auch hier haben wir eine sehr tiefgründige Schriftstelle. Römer Kapitel 5 und Vers 6. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Es gab keine Bedingungen, als Christus für die Gottlosen gestorben ist. Sie mussten nicht zuerst bekehrt werden, dass Christus für sie sterben sollte, nachdem sie bekehrt wurden. Wir waren alle immer noch gottlos. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen, um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Denken Sie an Personen, mit denen Sie Meinungsverschiedenheiten haben oder Konflikte. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, das ist Zukunft, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wir waren nicht seine Freunde, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Christus starb für uns, als wir noch seine Feinde waren. Seine Liebe ist bedingungslos. Dr. Meredith beschrieb Gottes Liebe in einer Predigt mit dem Titel Was ist Gottes Art der Liebe? Vom 21. Januar 2006. Dort erwähnte Dr. Meredith in der Predigt, Zitat, wenn Sie sich noch viel mehr damit beschäftigen, als ich es in dieser Predigt tun kann, wenn Sie diesen Gedanken im Sinn behalten, dass Christi gesamte Lebensweise diesen Weg gezeigt hat, wie hat Christus Liebe gezeigt? Wie hat Christus Freundlichkeit gezeigt? Wie hat Christus Dienen gezeigt? Wie hat Christus Opferbereitschaft gezeigt? Wenn Sie das tun, bekommen wir ein sehr umfassendes Bild. Wir erinnern uns jedes Jahr am Passa an das Lamm Gottes. Und jedes Mal, wenn wir im Namen Christi beten, sollten wir uns auch an seine Großzügigkeit erinnern, an das Opfer, das er für uns gegeben hat. Und dass er unser großer Hohepriester ist. Hören Sie sich vielleicht auch nochmal die Predigt an mit dem Titel Unser liebender, lebender Erlöser. Und ich möchte Sie dazu ermutigen, über die Größe der Liebe Gottes zu meditieren. Schauen wir uns ein paar Schriftstellen an, wie Gott seine Liebe zu uns als Vater zeigt. Lukas Kapitel 11. Und auch hier haben wir eine sehr erstaunliche Verheißung, wie die ganze Bibel eine Schatztruhe von Verheißungen ist. Und das ist eine davon, Lukas Kapitel 11 und Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, und sie sind fleischlich gesinnt, sie sind nicht göttlich, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, und das kann jeder tun, jeder normale, fleischlich gesinnte Mensch, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Das ist eine erstaunliche Verheißung, die Gott hier gibt, und wir müssen darüber beten. Und ich bin sicher, dass sie das auch tun, dass Gott seinen Geist täglich in ihnen erneuert. Und ich schlage das jetzt nicht auf, aber das ist die Parallelstelle, Matthäus 7 und Vers 11, wo es heißt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Schlagen Sie nun auf 1. Johannes, das dritte Kapitel. Hier zeigt sich, dass Gott gute Gaben gibt. Er ist ein guter Vater. Er liebt uns und ist ein besserer Vater, als jeder menschliche Vater sein kann. 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 1. Und wiederum, diese Schriftstellen haben eine sehr tiefe Bedeutung für uns. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Wie hat Gott seine Liebe zu uns gezeigt? Indem er uns seine Kinder nennt. Das ist ein Beweis seiner Liebe. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden geboren werden als unsterbliche, verherrlichte Kinder in seine Familie. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wir erkennen, dass Gott uns seine bedingungslose Liebe gegeben hat. Aber dennoch erwartet er, dass diejenigen, die diese Liebe empfangen haben, ihm antworten. Gott wird jeden Sohn, den er liebt, führen und zurechtweisen. Und seine Töchter natürlich ebenso. Gott übt seine Autorität in Liebe aus. Während Gott also bedingungslose Liebe zeigt, übt er ebenso Disziplinierungen und Beurteilungen aus. Ein Beispiel davon sehen wir in 2. Mose Kapitel 34. 2. Mose Kapitel 34 beginnen mit Vers 4. 2. Mose 34 und Vers 4. Und Mose hieb zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, und stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Das war das zweite Mal, dass Mose auf den Berg ging, nachdem er das erste Mal herabstieg und gesehen hatte, wie das Volk Israel Götzendienst betrieben hatte. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke, und Mose trat da selbst zu ihm und rief den Namen des Herrn an. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber, und er rief aus, Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Gott ist also Liebe, und er weist auch in Liebe zurecht. Schlagen Sie jetzt Jeremia Kapitel 9 auf, Jeremia 9. Während er bedingungslos liebt, wird er seine Kinder auch disziplinieren. Gehen wir nun zu Jeremia 9, Jeremia Kapitel 9 und Vers 23. Das ist nur ein Vers, der von Gottes Barmherzigkeit redet. Und der Begriff Barmherzigkeit taucht 29 Mal im Alten Testament auf. Jeremia 9 und Vers 23. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Und wie wissen wir, dass wir ihn kennen? Wir kennen ihn, wenn wir seine Gebote halten. Das wissen wir aus 1. Johannes. Dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Und Barmherzigkeit, wie gesagt, erscheint 29 Mal im Alten Testament. Der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Gott liebt also die Menschen und er liebt uns so sehr, dass er uns seine Lebensweise beibringen möchte. Gehen wir nun zu dem Kapitel, das über Zurechtweisung in Liebe spricht. Und Sie wissen alle, wo das ist. Ich teste Sie gerne über die Überschriften von Kapiteln, die Sie kennen sollten. Für alle, die es nicht wissen, das ist Hebräer 12. Das Kapitel, das über Zurechtweisung in Liebe spricht, Hebräer Kapitel 12. Er liebt uns so sehr, dass er uns korrigiert, wenn wir vom Weg abkommen. Und auch wenn Nationen vom Weg abkommen, korrigiert er sie in Liebe. Er drückt seine Liebe dadurch aus, dass er Menschen und Nationen korrigiert, wenn sie abweichen von seinen Wegen. Hebräer 12 und Vers 5. Ihr habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet, wie zu seinen Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Gott weist uns also zurecht, und ich wurde schon vielmals von Gott zurechtgewiesen. Und ich weiß, dass es in bestimmten Fällen seine Zurechtweisung war. Ich muss diese jetzt nicht beschreiben oder erklären, warum ich das weiß, aber ich weiß, dass wir ernten, was wir sehen. So heißt es in Galater 6. Er behandelt uns wie seine Kinder, das heißt in Hebräer 12 und Vers 7. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um? Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Das ist ein Zitat aus Sprüche Kapitel 3. Gott züchtigt also jeden Sohn, den er liebt, und er züchtigt auch Nationen. Und wenn wir jetzt eine neue Regierung in den USA bekommen, so hat Dr. Meredith in seinem Mitarbeiterbrief geschrieben, dass wir für den neuen Präsidenten beten sollen. Und ich frage mich, was wir erwarten können als Nation unter dieser neuen Führung. Gott wird unsere Nation in Liebe zurechtweisen. Wenn die Führung dieses Landes und wenn wir als Bürger dieses Landes, und ich sollte es nicht nur auf die USA begrenzen, sondern alle Völker der westlichen Welt, wenn wir nicht bereuen und umkehren und den moralischen Verfall umwenden und die Folgen, die sich daraus ergeben, dann wird Gott uns züchtigen. Was sollte also die Führung dieser Länder tun? Der Präsident, die Parlamente, sie sollten unsere nationalen Sünden anerkennen, einschließlich der Millionen ungeborener Kinder, die getötet werden. Wir sollten unsere Habgier anerkennen, unsere Betrügereien, dass wir von Gott stehlen in der Geschäftswelt, in der Regierung. Und die Regierung hat nicht praktiziert, was es in der Bibel heißt, dass wir innerhalb unserer Möglichkeiten leben sollten. Die gesamte Nation hat Gott beraubt. Das sehen wir in Malachi Kapitel 3. Wir betrachten das Gebot des Zehnten vielleicht auf einer individuellen Basis, aber betrachten wir es auch einmal in einer breiteren Beziehung im Hinblick auf unsere Nation. Malachi 3 und Vers 8. Ist recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie ihr mich betrügt? Können Sie sich vorstellen, dass Sie Gott betrügen, dass Sie Geld von ihm rauben? Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Und Gott antwortet, mit dem Zehnten und der Opfergabe. Und in der revidierten Elberfelder Bibel heißt es in Vers 9, mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr, die ganze Nation. Die ganze Nation hat Gott beraubt. Glauben Sie, Gott lässt die Nation damit davonkommen? Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Gott spricht hier die ganze Nation an, und in unseren Veröffentlichungen tun wir das auch. Oftmals rufen wir zu nationaler Reue auf. Was sollten der neue Präsident und der Kongress tun? Sie sollten genau das tun, was schon Präsident Abraham Lincoln tat. Bei mehreren Gelegenheiten rief er zu einem nationalen Fastentag auf. Präsident Lincoln unterzeichnete eine Erklärung am 30. März 1863, um für den 30. April desselben Jahres einen Fastentag auszurufen. Und einen Ausdruck davon gibt es in Herr Armstrongs Buch Die USA und der British Commonwealth in der Prophezeiung, Seite 156, oder in der Zeitschrift Tomorrow's World vom November und Dezember dieses Jahres unter dem Artikel Erntedank und unser nationales Schicksal. Dies schrieb Abraham Lincoln in seiner Erklärung. Zitat: Indem der Senat der Vereinigten Staaten in Ehrerbietung die höchste Autorität und gerechte Regierung des allmächtigen Gottes anerkennt, über alle Angelegenheiten der Menschen und Nationen, klingt diese Aussage etwas deplatziert in der heutigen politischen Landschaft? Was für eine erstaunliche Aussage. Lassen Sie uns nochmal lesen. Indem der Senat der Vereinigten Staaten in Ehrerbietung die höchste Autorität und gerechte Regierung des allmächtigen Gottes anerkennt, über alle Angelegenheiten der Menschen und Nationen, hat er den Präsidenten gebeten, einen Tag abzusondern und festzusetzen für nationale Gebete und Demütigung. Und da es die Pflicht von Nationen ist, und vor einigen Wochen habe ich in einer Erntedankpredigt zu Ihnen gesprochen und gesagt, dass George Washington genau dieselben Worte gebraucht hatte, da es die Pflicht von Nationen und einzelnen Menschen ist, ihre Abhängigkeit von der überragenden Macht Gottes anzuerkennen, müssen sie ihre Sünden und Übertretungen in Demut bekennen, aber mit der sicheren Hoffnung, dass eine wirkliche Reue zu Gnade und Vergebung führen wird. Und wir müssen die höchste Wahrheit anerkennen, die in der Schrift offenbart ist und die in aller Geschichte bewiesen ist, dass nur die Nationen gesegnet sind, deren Gott der Herr ist. Und er schloss mit den Worten, ich überspringe hier einen Teil, es ziemt sich also, dass wir uns demütigen vor der Macht, gegen die wir uns gewendet haben, unsere nationalen Sünden bekennen und für Gnade und Vergebung beten. Wir beten also, dass der neue Präsident sich mit Unterstützung des Kongresses dazu durchringt, dem Vorbild von Abraham Lincoln zu folgen. Lincoln hat zumindest zwei weitere solche Erklärungen herausgegeben im Laufe der folgenden 16 Monate, nachdem diese erste Erklärung, die ich vorgelesen habe, herausgegeben wurde. Und Gott bewahrte die Nation. Ja, Gott liebt die Nationen der westlichen Welt und er liebt alle Menschen auf der ganzen Welt. Aber wir müssen auf diese Liebe auch antworten. Und als westliche Welt müssen wir bereuen. Müssen wir unsere individuellen und nationalen Sünden bereuen. Wir brauchen Menschen, die die Lücke schließen, wie wir in der Kurzpredigt gehört haben. Die bereit sind, Pioniere zu sein für Gottes Liebe und Lebensweise. Dr. Mertes kommentiert in seiner Predigt über Gottes Liebe, Zitat, manche Menschen glauben, dass Liebe nur weichherzig ist. Nein, Gott sagt, dass wenn sie ihr Kind lieben, sie es auch züchtigen werden. Das ist kein Zeichen für das Fehlen von Liebe. Gott weist also Nationen zurecht und wir als Eltern müssen unsere Kinder zurechtweisen. Gott der Vater zeigt uns seine bedingungslose Liebe, aber er übt auch Autorität in Liebe aus. Meine Eltern hatten auch diese Eigenschaften, wenn auch nicht perfekt, aber ich wusste, dass sie mich lieben und unterstützen. In meiner Jugend habe ich Dinge getan, von denen ich wusste, dass sie falsch waren, aber ich hatte die Zuversicht, dass meine Eltern mich liebten und wenn ich vom Weg abweichen würde und wenn ich dann wieder zu einem richtigen Verhalten zurückkehren würde, so wusste ich, dass sie mich wieder annehmen würden. Genauso wie der Vater des verlorenen Sohnes, der seinen bereuenden Sohn wieder aufgenommen hatte. Und tatsächlich war es so, als Gott mir 1961 die Reue gab, da konnte ich im Rückblick auf mein Leben sehen, dass ich die Todesstrafe auf mich gezogen hatte, weil ich die 10 Gebote gebrochen hatte. Und ich las Römer Kapitel 6 und Vers 23, dass der Sünde Sold der Tod ist, und unter der Verwaltung des alten Bundes konnte jemand für solche Übertretungen buchstäblich getötet werden. Zum Beispiel heißt es in 2. Mose 21 und Vers 15, wer Vater oder Mutter schlägt, der soll des Todes sterben. Und als Junge hatte ich einmal meinen Vater geschlagen. Und im Alter von 25 Jahren erkannte ich, dass ich unter der Todesstrafe stand, weil ich meinen Vater einige Jahre zuvor geschlagen hatte. Und natürlich war ich auch wegen vieler anderer Sünden unter der Todesstrafe. Nicht nur für diese eine Tat und auch nicht nur buchstäblich, sondern auch für geistige Sünden. Aber Gott erlaubte mir, einige Jahre weiterzuleben, obwohl ich die Todesstrafe schon auf mich gezogen hatte, weil seine bedingungslose Liebe mich eines Tages zur Reue geführt hatte. Schlagen wir Römer Kapitel 2 auf und lesen Sie auch Herr Apatians Kommentar über Reue auf der Webseite der Kirche. Und hier in Römer Kapitel 2 und Vers 4 haben wir einen schönen Vers, der zeigt, wie Gottes bedingungslose Liebe funktioniert. Ich wusste, dass meine Eltern mich lieben würden, auch wenn ich vom Weg abweichen würde. Und ich wusste, dass ich zu ihnen zurückkehren würde, weil sie diese Liebe für mich hatten. Römer Kapitel 2 und Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Über lange Zeit ist Gott mit ihren Sünden geduldig, mit ihrem Mangel an Wachstum, mit ihrem Mangel an Reue. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Und so müssen wir auch diese Güte anderen gegenüber zeigen. Gottes Güte führt uns zur Buße. Und als Eltern lieben sie ihre Kinder bedingungslos? Oder als Familienmitglied lieben sie die anderen Mitglieder ihrer Familie bedingungslos? Dr. Jeff Fall schrieb die Broschüre Erfolgreiche Kindererziehung, Gottes Weg. Auf Seite 4 schrieb er über die Ausgewogenheit zwischen liebevoller Autorität und bedingungsloser Liebe. Einer der grundlegenden Schlüssel bei der Kindererziehung ist es, dass wir unseren Kindern aktiv vorweisen müssen, dass Gottes Wege für uns funktionieren. Durch das Vorbild unseres eigenen Lebens müssen wir ihnen zeigen können, dass Gottes Prinzipien ihnen weit mehr Freude bringen können als Satans System. Als Eltern müssen wir unseren Kindern deshalb die Wahrheit der Bibel nahebringen, nicht nur in der Wahrheit der Lehre, sondern auch in der Wahrheit, wie wir sie leben. Wenn Kinder ein Elternteil erleben, das bedingungslose Liebe gibt, das klare Regeln aufzeigt und sie beständig durchsetzt und das die Früchte des Geistes Gottes ungeheuchelt aufweist, so wird es für diese Kinder nicht schwierig sein, Respekt und Gehorsam für Gott zu entwickeln, während sie aufwachsen. Und eine der wichtigen Eigenschaften, die Eltern ihren Kindern beibringen müssen, ist Selbstkontrolle. Und ich glaube, ich habe mehr über Selbstkontrolle und Disziplin in meinen Jahren beim Sportunterricht in der Schule gelernt und auch während meiner Jahre in der Armee. Aber meine Eltern lehrten mir und meiner Schwester den Wert von Arbeit. Als Kind war es eine meiner Aufgaben, den Teppich zu saugen, am Samstagmorgen. Wir waren damals natürlich noch nicht in der Kirche. Und das war, bevor ich die Wahrheit kannte. Aber wir erhielten dafür 25 Cent, dass wir diese Aufgaben erledigten. Und übrigens sauge ich noch heute die Teppiche bei uns zu Hause. Dan Hall gab eine ermutigende Kurzpredigt am 15. November dieses Jahres mit dem Titel »Geben Sie Ihren Kindern eine Hoffnung«. Und er gab einige Beispiele, wie Gott seinen Sohn segnete, trotz der Probleme, die die Schule ihn machte wegen des Sabbats. Die Schulteams änderten tatsächlich ihren Terminplan, um sich seinen Kindern anzupassen. Und so können wir unseren Kindern eine Hoffnung geben. Das war das Ziel der Kurzpredigt von Mr. Hall. Und unsere Kinder geben uns auch Hoffnung. Manchmal durch Ausdrücke der Liebe, manchmal dadurch, dass sie in einem Chor singen oder manchmal, wenn wir ihnen zuhören, wie sie beten. Und meine Frau war vor einigen Jahren einmal Babysitter für unseren Neffen und etwas, was sie an den Gebeten unseres Neffen beeindruckte, war, dass er betete, »Dank dir, Vater, für die Pflaume und das Glas Wasser.« Er hatte eine Pflaume und ein Glas Wasser erhalten und war sehr dankbar dafür und hat das auch im Gebet zum Ausdruck gebracht. Und Frau Meredith und ich sind Fans von Dennis, von der Geschichte. Und in der Zeitung vom 9. November war ein Cartoon von Dennis, wo er abends am Bett kniet und betet und sein Teddybär liegt im Bett und die Mutter sitzt am Bettrand und Dennis betet. Gott segne Mama und Papa, Opa, Onkel Charlie und Clara, Mr. und Mrs. Wilson, Ruff, Hotdog, meine Schildkröte Homer, Joey, Gina und Margaret. Und dann krabbelt er ins Bett und fragt seine Mama, habe ich jemanden vergessen? Und Mama antwortet, dich selbst, aber ich habe dich eingeschlossen. Nun, manchmal sind wir sehr inspiriert durch unsere Kinder. Sie geben uns Hoffnung und wir müssen ihnen Hoffnung geben. Dr. Fall beschreibt dieses Element der Selbstkontrolle und betont die liebende Autorität, als er auf Seite 13 schreibt, Zitat, »Wie wir gesehen haben, ist Selbstkontrolle nur die Hälfte dessen, was nötig ist, um ein Kind zu einem Erwachsenen zu erziehen, der sich anpassen kann. Die zweite wichtige Zutat zu liebender Autorität ist Selbstvertrauen, das durch bedingungslose Liebe und Zuwendung genährt wird.« Echte Liebe ist bedingungslos. Der Apostel Paulus schrieb unter Gottes Inspiration, die Liebe ist langmütig und freundlich. Sie erträgt alles. Die Liebe hört niemals auf. 1. Korinther 13. Übrigens erscheint der Begriff bedingungslose Liebe in dieser Broschüre 11-mal. Was ist bedingungslose Liebe? Er zitiert Dr. Ross Campbell für eine Definition. Bedingungslose Liebe bedeutet, einen Teenager oder ein Kind, egal welchen Alters, unabhängig von den Umständen zu lieben. Egal wie der Teenager aussieht, unabhängig von seinen Fähigkeiten, Problemen oder Einschränkungen, sogar unabhängig davon, wie er sich verhält. Zitat Ende, das ist aus dem Buch von Dr. Ross Campbell, »Wie sie ihren Teenager wirklich lieben«, Seite 25. Dr. Fall schreibt weiter, »Natürlich mögen die Eltern nicht immer, wie das Kind sich verhält, aber wir lieben das Kind trotzdem. Gott liebt uns, obwohl wir unsere Fehler machen. Christus liebt uns und starb für uns sogar, während wir den falschen Weg gegangen sind.« Und dann zitiert er Römer 5, Vers 8, was wir schon gelesen haben, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie also Eltern eine bedingungslose Liebe ihren Kindern gegenüber ausdrücken, drückt Gott eine vollkommene bedingungslose Liebe gegenüber seinen Kindern aus. Beim Laubhüttenfest 2006 in Daytona Beach sagte mir eine Person, dass es das erste Mal nach 30 Jahren war, dass er wieder das Laubhüttenfest hielt. Diese Person hatte die Versammlung besucht bis vor 30 Jahren, hatte dann Gottes Wahrheit verlassen und kehrte nun zurück wie der verlorene Sohn. Und die Lektion, Eltern, geben Sie niemals auf, für Ihre Kinder zu beten. Und Kinder, geben Sie niemals auf, für Ihre Eltern zu beten. In demselben Jahr in Paducah, Kentucky, traf ich am Laubhüttenfest eine andere Person, die zu mir kam und sagte, das ist das erste Mal, dass ich das Laubhüttenfest wieder besuche nach 40 Jahren. Es gibt Hoffnung, wenn sie bedingungslose Liebe zeigen. Gibt es die Hoffnung, dass jemand darauf reagiert? Vielleicht nicht nach 5 oder 10 Jahren, vielleicht erst nach 30 oder 40 Jahren. Zeigen Sie bedingungslose Liebe? Wie drückt Gott sonst seine Liebe aus? Er drückt seine Liebe aus, indem er eine Familie gründet. Epheser 5 zeigt uns, dass er uns seine Liebe zeigt, indem er uns Kinder nennt. Und wenn wir Kinder sind, sind wir Teil der Familie Gottes. Epheser 3 und Vers 14, Paulus schreibt hier, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Gott liebt uns also, wir sind seine Kinder, indem er uns durch seinen Geist gezeugt hat. Beachten Sie aber, wie diese Familie aussehen soll. Verse 16 bis 21. Dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist, an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Er sagt uns, wir sollen mit dem Geist erfüllt sein, und wir werden ganz mit dem Geist erfüllt sein, wenn wir unsterbliche Wesen sein werden, wenn Christus zurückkehrt. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten und oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott hat uns eine Familie gegeben, wir sind Brüder und Schwestern in Christus. Und müssen einander lieben, da gibt es auch eine Predigt mit dem Titel darüber, Predigt Nummer 426, von der ich nur kurz erwähne, Römer Kapitel 5 und Vers 5, Römer 5 und Vers 5, wie lieben wir einander? In dieser Predigt habe ich hervorgehoben, dass wir einander lieben, indem wir unsere Zeit geben und unser Leben. Und sie tun es, wenn wir uns treffen am kommenden Wochenende und sie teilen materielle Dinge miteinander. Und sie drücken Mitgefühl aus, sie sind emotional engagiert, im Hinblick auf die Probleme und Nöte ihrer Geschwister. Sie beten füreinander, sie vergeben einander. Sie leben bei der Agape-Liebe, die in 1. Korinther 13 beschrieben ist. Liebe ist sanftmütig und geduldig und sie lieben mit einer Einstellung des Dienens. Aber dieser Schlüssel hier in Vers 5 ist so wichtig, eine andere Verheißung, die Gott gibt. Wie können wir bedingungslose Liebe haben? Römer 5 und Vers 5. Hoffnung aber lässt nicht zustande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Gottes Geist ist in uns gegeben. Und wir müssen verstehen, dass unser Auftrag als Kirche ist, das Evangelium in der Welt zum Zeugnis zu verkündigen, die Gemeinde zu nähren, diejenigen, die Gott berufen hat. Und wir müssen auch erkennen, dass jeder Mensch, der auf der Erde lebt, das Potenzial hat, in Gottes Familie zu sein. Herr Mertes schrieb in der Broschüre zum Laubhüttenfest 2008, diese heiligen Tage erinnern uns daran, dass Gott alle Menschen liebt, denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren gehe. 2. Petrus 3 und Vers 9. Als Nachfolger Christi müssen wir Philadelphia-Liebe ausstrahlen. Diese ausströmende Fürsorge sollte in uns vorhanden sein, während wir das Laubhüttenfest feiern. Und ein weiteres Zitat aus einem Mitarbeiterbrief vom Oktober 2005, das mir besonders in Erinnerung geblieben ist. Dort heißt es, liebe Geschwister und Mitarbeiter in Christus, herzliche Grüße aus Charlotte, North Carolina. Während ich hier schreibe, berichten die Nachrichtenagenturen, dass Zehntausende von Menschen umgekommen sind in einem Erdbeben, das gerade in Pakistan geschehen ist. Vielleicht gab es keinen dieser Menschen, der wirklich den Gott der Bibel kannte. Aber, hören Sie, jedes menschliche Wesen ist wertvoll in Gottes Augen. Ich hoffe, das ist auch ein Teil Ihres Wertesystems. Ich hoffe auch, dass Sie erkennen, dass jeder Mensch wertvoll in Gottes Augen ist. Wir müssen auf Gottes Liebe reagieren. Und wie sollen wir das tun? Schlagen wir auf Johannes 15. Und Sie kennen diese Schriftstellen auswendig. Das hoffe ich zumindest. Wir kennen Johannes 13, Vers 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das war Johannes 13 und Vers 35. Und dann Johannes 15 und Vers 13. Schlagen wir Johannes 15 und Vers 13 auf. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Manche von Ihnen haben die Geschichte gehört, die auf verschiedene Weise erzählt wird, von Colonel John Mansor mit dem Titel Niemand hat größere Liebe. Es geschah während des Vietnamkriegs, als ein Waisenhaus bombardiert wurde und die Kinder brauchten Bluttransfusionen. Und ein amerikanischer Arzt und eine Krankenschwester hatten nicht die geeignete Blutgruppe, um einem kleinen Mädchen eine Bluttransfusion zu geben, das im Sterben lag. Aber sie brauchten diese Bluttransfusion. Also sprach der Doktor in gebrochenem Vietnamesisch und die Krankenschwester in ihrem Schulfranzösisch Und mit dieser Kombination zusammen mit Zeichensprache erklärten sie dem verängstigten Publikum von Kindern, dass das Mädchen sterben würde, wenn sie nicht das verlorene Blut ersetzen könnten. Und sie fragten, ob jemand bereit wäre, Blut zu geben. Und ich lese nun aus dem Buch. Ihre Bitte wurde mit großen Augen aufgenommen und es herrschte Schweigen. Nach einigen langen Minuten ging eine kleine Hand zögerlich hinauf, ging wieder herunter und streckte sich dann. »Oh, danke«, sagte die Krankenschwester, »wie ist dein Name?« »Heng«, kam die Antwort. Heng wurde schnell auf eine Bahre gelegt, sein Arm wurde desinfiziert mit Alkohol und eine Nadel in seine Vene gestochen. Während des ganzen Vorgangs lag Heng still da. Nach einem Moment seufzte er tief und bedeckte sein Gesicht mit seiner freien Hand. Der Doktor fragte, »Tut es weh, Heng?« Heng schüttelte den Kopf, aber nach ein paar Momenten seufzte er wieder und versuchte, sein Weinen zu verbergen. Und der Doktor fragte ihn wieder, ob die Nadel wehtun würde. Und Heng schüttelte wieder mit dem Kopf. Aber sein Seufzen veränderte sich nun in ein beständiges Weinen. Er schloss seine Augen und versuchte mit der Faust in den Mund das Seufzen zu unterdrücken, während man ihm das Blut entnahm für die Bluttransfusion, für das sterbende Mädchen. Das medizinische Team war beunruhigt, etwas schien wirklich falsch zu laufen. In dem Moment kam eine vietnamesische Krankenschwester an, um zu helfen. Und als sie sah, wie der kleine Junge litt, sprach sie zu ihm in schnellem Vietnamesisch, hörte seine Antworten an und sprach dann beruhigend auf ihn ein. Nach einem Moment hörte das Weinen auf und der Junge sah die vietnamesische Schwester mit fragenden Augen an. Als sie nickte, wirkte er plötzlich sehr entspannt und erlöst. Und die vietnamesische Schwester sagte leise zu den Amerikanern, er dachte, er würde sterben, er hat sie missverstanden. Er dachte, sie hätte ihn gebeten, all sein Blut zu geben, damit das Mädchen leben könnte. Dieser Junge war bereit, sein ganzes Leben zu geben, sein ganzes Blut, obwohl das nicht der Sinn war, aber er hat es missverstanden. Aber warum wäre er bereit gewesen, das zu tun, fragte die Krankenschwester von der Navy. Die vietnamesische Krankenschwester wiederholte die Frage gegenüber dem Jungen, der einfach nur antwortete, sie ist mein Freund. Sie wissen, Johannes 15, Vers 13, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Gott hat uns diese Liebe gezeigt und wir müssen diese Liebe auch gegenüber anderen zeigen. Gott hat uns diese Liebe zuerst gegeben und wir müssen auch diese Liebe anderen gegenüber zeigen. Schlagen Sie Matthäus 5 auf. Hier gibt es eine wirkliche Schlüsselpassage für bedingungslose Liebe. Und die Art von Liebe, die wir zeigen sollen in unserem Leben. Matthäus 5 und beginnen Vers 43. Matthäus 5, 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Beachten Sie Gottes Liebe für Böse und Gute, für Gerechte und Ungerechte. Er sagte, wir sollen vollkommen sein, und manche von uns sind Perfektionisten. Manchmal ist das gut, aber nicht auf pharisäische Weise. Was meinte er damit, dass wir vollkommen sein sollen? In seinem Kommentar Die Botschaft der Bergpredigt sagt John Stott über aktive Liebe auf Seite 122, dieser Passage zeigt im Textzusammenhang, dass die Vollkommenheit, die er meint, sich auf die Liebe bezieht. Diese vollkommene Liebe, die sogar gegenüber denen gezeigt wird, die diese Liebe nicht erwidern. Mit anderen Worten, mit meinen Worten, bedingungslose Liebe. Gelehrter sagen uns, dass das aramäische Wort, das Jesus hier gebraucht haben dürfte, so viel bedeutet wie alles umfassend. Die Parallelstelle im Lukasevangelium über die Bergpredigt bestätigt dies, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wir sind berufen, vollkommen in der Liebe zu sein, das heißt, wir sollen auch unsere Feinde lieben, mit der barmherzigen Liebe, wie Gott sie hat. Geschwister, diese Art von Liebe müssen wir also haben, wie ich am Anfang gelesen habe, in 1. Johannes 4, dass die Liebe vollkommen sein soll. Wie sollen wir also auf Gottes Liebe antworten? Wenn wir diese Art vollkommener Liebe haben sollen, müssen wir auch in Liebe antworten. Und in 1. Johannes 4 und Vers 19 heißt es, lasst uns lieben, denn er hat uns zuvor geliebt. Und 1. Johannes 5, Vers 3 kennen Sie schon, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Wir müssen also bedingungslose Liebe praktizieren. Und wir antworten auf Gottes Liebe, indem wir sein Werk tun, indem wir die Welt auf das kommende Reich Gottes vorbereiten, wie es in Daniel 12 und Vers 3 heißt, und die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. und wir sind alle ein Teil dieses Auftrags, viele zur Gerechtigkeit zu weisen. Fragen Sie sich also selbst, warum lieben Sie Ihren Vater im Himmel und Ihren Erlöser Jesus Christus? Weil Gott seinen Sohn für mich hingegeben hat, er hat sein Blut vergossen, er hat mich erkauft, ich gehöre ihm, er bezahlte den größten Preis des Universums, indem er sein Blut vergoss, und ich gehöre ihm. Ich bin sein Diener. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Er bezahlte für unsere Sünden und er lebt, um sich für uns einzusetzen. Wie es in Hebräer 7 und Vers 25 heißt, er ist unser Hohepriester. Mir gefällt der berühmte Ausspruch von Elizabeth Barrett Brown, die in einem Gedicht ihre Liebe zu ihrem Ehemann ausgedrückt hat. Wie liebe ich dich? Lass mich die Wege aufzählen. Ich liebe dich in der ganzen Breite, Höhe und Tiefe, die meine Seele erreichen kann. Ich liebe dich mit meinem Atem, mit meinem Lächeln, mit meinen Tränen, mit meinem ganzen Leben. Und wenn Gott es erlaubt, werde ich dich noch mehr lieben, wenn ich tot bin. In Hoheslied 2 und Vers 16 heißt es in der revidierten Elberfeld-Übersetzung: Mein Geliebter ist mein, und ich bin sein, der in den Lilien weidet. Und in Kapitel 6 und Vers 3 kehrt sie es um und sagt: Ich gehöre meinem Geliebten, und mein Geliebter gehört mir, der in den Lilien weidet. Wir müssen auch diese Art Leidenschaft in der Liebe haben gegenüber Gott, dem Vater und Jesus Christus. Gott ist Liebe und hat seine Liebe ausgedrückt in der Schöpfung, im Universum, in allen Galaxien, im Pflanzenreich, im Tierreich und in der menschlichen Familie, die nach seinem Bilde geschaffen ist. Freuen wir uns auf das Millennium, wenn alle Geschöpfe Gottes in Harmonie miteinander leben können und sich gegenseitig in Liebe begegnen. Aber Gott hat uns schon heute berufen, so zu werden, wie er ist. Wir können das nur werden durch Gottes Geist, der in unser Herz gegeben ist. Durch die Liebe, die in uns ausgegossen ist, durch den Heiligen Geist. Gott hat seine Liebe uns gegenüber demonstriert, bewiesen und tut es Tag für Tag. Und er hat uns berufen, seine Söhne und Töchter zu sein. Wie wir im Video heute gesehen haben, kennt Liebe keine Grenzen. Die größte Kraft im Universum ist die Liebe. Wir müssen darum beten, dass Gott unser Herz und unseren Sinn erfüllt mit seiner göttlichen Liebe, einer bedingungslosen Liebe. Lassen Sie uns also wachsen an dieser bedingungslosen Liebe. Wie geschrieben steht, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater vollkommen ist. Lassen Sie uns alle wachsen an Gottes vollkommener Liebe.